und so langsam kristallisiert sich heraus, dass nicht jede Marketing-Story aufgeht. Sicherheit zu finden wird immer komplexer. Also ich mag Gold überhaupt nicht. Also amerikanische Staatsanleihen haben wir gar keine
mehr. Also gar keine mehr.
Okay. Nee. Inzwischen, glaube ich, hat sich das rumgesprochen, dass in der Bitcoin gar nichts steckt. Alles Geld, was da bezahlt wird für ein Bitcoin, ist weg. Platzt jetzt die große KI-Blase. Und da wäre eben die Antwort, ja, die platzt.
Ja, wie wird das enden?
Meine Prognose ist, der Börsengang von OpenAI wird scheitern.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit dem Mann, auf den ihr alle gewartet habt. Er ist Mathematiker, Portfolio-Experte und er heißt natürlich Dr. Andreas Beck. Herzlich willkommen zurück, Andreas.
Grüß Gott, Mario.
Endlich Beck mit Beck. Ihr habt lang darauf gewartet, aber jetzt ist es endlich soweit und es sind, glaube ich, perfekte Zeiten, dass du mal wieder die Anlegernation beruhigen kannst und es sind viele Fragen gekommen. Vielleicht fangen wir damit an, Andreas. Wo stehen wir denn gerade am Aktienmarkt? Es ist so viel passiert in diesem Jahr, schon gefühlt mehr als in einem ganzen Jahr passiert. Wo stehen wir gerade?
Ja, vielen Dank. Du willst ja immer nur mit mir sprechen, wenn es brennt.
Ja.
Aber der Aktienmarkt ist ja gerade relativ langweilig, verglichen mit Silber, Gold, Bitcoin, wie da die Post abgeht. Aber natürlich auch am Aktienmarkt starke Turbulenzen. Ja, ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, dass die Tech-Werte so extrem geboomt haben im letzten Jahr und vielleicht ist das auch nicht viel mehr als eine Korrektur. Ich glaube allerdings tatsächlich schon, dass mehr dahinter steckt, weil am Ende geht es um die große Frage, wer wird profitieren vom KI-Boom und wer nicht und so langsam kristallisiert sich heraus, dass nicht jede Marketing-Story aufgeht.
Du hast ja eine klare These zu KI, da wollen wir mal tief reingehen. Was steckt eigentlich hinter KI? Wer wird da Gewinner, Verlierer sein und ja, wie funktioniert eigentlich das Ganze? Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, es wurde Luft abgelassen. Bei den Indizes ist das jetzt nicht so wild, aber wer jetzt in Software investiert ist, das ist ja wirklich ein Blutbad, anders kann man es nicht sagen. Und da ist ja auch die Angst, dass KI das alles zerlegen wird oder schon am Zerlegen ist. KI hat es auch ein bisschen gerumpelt. Generell, wie bist du jetzt aufgestellt? Gold, Silber hast du gerade schon angesprochen, der Bitcoin, da warten sicherlich heute auch einige auf deine Meinung, ob es das jetzt war. Vielleicht schauen wir mal ganz kurz konkret drauf, wie bist du jetzt gerade investiert, wenn wir mal mit dem soliden Anfang, mit dem breiten Aktienmarkt.
Ja, gerne. Fangen wir mit unserem langweiligen Global Portfolio One an. Aber ich kündige auf jeden Fall an, ich mache selten Prognosen, aber ich werde am Ende der Sendung begründen, also ich werde eine klare Prognose abgeben, was 2026 mit KI passiert, Blase oder keine Blase.
Da bin ich gespannt.
So, also wenn man sich so ein breit gestreutes Portfolio anschaut mit einer Investitionsreserve, hier die blaue Linie seit Auflage, 5,5 Jahre, sieht man, es ist eigentlich gar nicht viel passiert. Wenn was passiert, ich habe hier eingezeichnet mit Rot, das sind diese Regimewechsel, wo wir die Aktienquote erhöht haben, also von den 80% normal hochgegangen sind, weil eben die Märkte eingebrochen sind, die Risikoprämien nach oben geschossen sind. Die Systematik kennen deine Zuschauer, brauche ich nicht nochmal drauf eingehen. Und grün haben wir immer normalisiert. Und vielleicht auch nett, was man an dieser Grafik sieht. Krisen haben eine klare Information. Man sieht, der rote Punkt, der ist rückwirkend dann immer auch sehr gut erklärbar. Der grüne Punkt, Höchststände an den Börsen haben halt keine wirkliche Information. Mhm. Man muss halt irgendwann wieder zurück auf sein Normalniveau, dass man wieder Pulver trocken hat, wenn wieder ein Einbruch kommt. Und um eben die Ertragserwartung zu glätten, im Sinne des Risikomanagements. Aber Krisen haben immer eine viel bessere Information und an den Märkten an sich haben wir im Moment keine Krise.
Also normal.
Ja, die Volatilität ist jetzt relativ hoch. Ein bisschen ungewöhnlich ist vielleicht, dass die Werte, die am stärksten und am stabilsten gewonnen haben die letzten Jahre, man kann fast sagen die Corona-Gewinner, dass die jetzt unter die Räder kommen und andere Werte, die eher als volatil gesehen wurden, jetzt relativ glatt laufen. Also insofern so ein bisschen ein Regimewechsel an den Märkten, aber nicht an sich im Aktienmarkt schlechthin, ja.
Hast du trotzdem zuletzt was geändert, wenn wir jetzt mal auf andere Assetklassen schauen, auf Währungen, Anleihen, Gold und so weiter und so fort oder vielleicht auch an den Gewichtungen?
Ja, vielleicht hier die Anlageallokation grob, wie wir fahren. Also wir haben eben im Moment normal 80%, ist das Normalregime. Jetzt sind wir technisch bedingt etwas drunter. Und man sieht hier, durch diese Zielstellung einer breiten Streuung sind wir halt nicht so hoch gewichtet. In den USA hat sich jetzt dieses Jahr auch bewährt. Nach Corona hat es halt mal gekostet. Beim breit gestreuten Portfolio fährt man halt immer ziemlich gut, aber nie perfekt, aber eben auch nicht schlecht. Und diese geringe Nordamerika-Gewichtung wird aufgewogen, zum Beispiel eben durch eine relativ hohe Gewichtung in kleine Unternehmen, hier im Mittelstand Welt genannt, oder auch Asien-Pazifik ist relativ hoch. Also eigentlich alles profitiert davon, wenn man jetzt Amerika etwas geringer gewichtet. Wirkliche Veränderungen gab es auf der Investitionsreservenseite. Mhm. Da haben wir jetzt schon lange, eigentlich schon vor 4 Jahren, wir hatten auch eine Sendung dazu, den Schweizer Franken als Schwergewicht genommen. Also Schweizer Franken Anleihen als Schwergewicht genommen. Hat sich auch sehr ausgezahlt. Also in den letzten 3-4 Jahren gab es so 9% Kursgewinn zum Euro. Obwohl der Euro relativ stark war zum US-Dollar, aber der Schweizer Franken ist halt nochmal eine andere Liga.
Deine These ist ja auch, dass der weiter aufwertet, oder? Das ist nach wie vor intakt.
Es geht nur um die Frage des Tempos, aber es ist ökonomisch nicht anders darstellbar. Also die große Veränderung ist, wir haben Gold nochmal aufgestockt jetzt mit dem Einbruch.
Also dann so bei 4,5 oder ja, also unter 5, deutlich unter 5.000 dann?
Eigentlich hatten wir 2%, aber wir würden gerne etwas höher gehen. Jetzt sind wir bei 2,6. Vielleicht, wenn es nochmal einen Einbruch gibt, gehen wir auch auf 3. Warum? Weil uns einfach die amerikanischen Staatsanleihen als Sicherheitsanker weggefallen sind. Die haben wir im April letzten Jahres schon abgestoßen mit Trumps erratischer Schiefertafel, die er hochgehoben hat. Und wenn einem US-Treasuries wegfallen im Risikomanagement, dann hat man nicht mehr so viel Auswahl.
Also 0,4% sind das noch, oder? Aber das ist jetzt schon sehr, sehr wenig. Also das ist quasi ein Auslaufmodell, oder? Es kommt für dich jetzt nicht mehr wirklich in Frage.
Ja, diese 0,4% sind in Wirklichkeit eine finnische Anleihe und 2 saudi-arabische Anleihen. Also amerikanische Staatsanleihen haben wir gar keine
mehr. Also gar keine mehr, okay. Nee.
Genau, und dann gut, dann kommt man auch sehr schnell auf die norwegische Krone. Haben wir jetzt auch letztes Jahr reingenommen, hat dieses Jahr 3% Kursgewinn. Auch natürlich ein Land, welches quasi nicht verschuldet ist, aber ein sehr enger Währungsraum. Aber man sieht schon, Sicherheit wird immer komplexer. Also der Aktienmarkt ist der Aktienmarkt, da kann man sehr breit gestreut investieren und kann einfach gelassen sein mit dem langfristigen Horizont. Sicherheit zu finden, wird immer komplexer.
Also sichere Häfen gibt's kaum mehr. Du hast es ja jetzt gerade beschrieben, also Gold in gewisser Weise, aber das und natürlich jetzt hier Schweizer Franken, norwegische Kronen, Euroanleihen, okay. Aber jetzt haben wir ja bei Gold zuletzt auch einen Crash, scharfe Korrektur gesehen. Bei Silber war es ja noch viel schärfer. Also was verrät uns das, wenn Silber an einem Tag, natürlich ist es brutal gelaufen vorher, aber wenn Silber um 30% fällt, wenn sowas wie Gold um 10-20% in kurzer Zeit fällt, müssen wir uns Sorgen machen?
Also wirkliche Sicherheit gibt es halt nur, wenn es Zahlungsströme im Hintergrund gibt, die ich aufsummieren kann und dann den Wert einer Anlage damit approximieren kann. Und dann ist eben eine gut geratete Anleihe im Schweizer Franken, die hat dann einen Zinscoupon und dann kann ich sehen, welche Schwankungen sind überhaupt denkbar. Und dann sehe ich halt, die sind einfach sehr gering. Gold ist halt willkürlich. Ich kann 4.000 oder 5.000 oder 6.000 zahlen. Bitcoin ist natürlich noch extremer wie Gold. Warum, kommen wir vielleicht noch im Laufe der Sendung dazu. Das heißt, es können ja schon auch gute Geldanlagen sein. Das möchte ich nicht bestreiten, also insbesondere bei Gold nicht. Aber ich kann mich nicht darauf verlassen im Stressfall. Und wir brauchen ja die Investitionsreserve, um im Stressfall darauf zuzugreifen. Deswegen muss man eben vorsichtig sein bei allen Geldanlagen, die keine Zahlungsströme verbriefen, die so einen inneren Wert dann reflektieren.
Bei Gold hast du jetzt aufgestockt. Jetzt würden ja viele sagen, Mensch, Gold ist jetzt gefallen, aber trotzdem ist es hoch bewertet, weil es einfach davor stark gestiegen ist. Warum siehst du bei Gold dann noch Potenzial? Also ist das einfach das Misstrauen, das du ja offensichtlich auch in Dollar hast? Oder woher kommt das? Woher rührt das?
Also ich mag Gold überhaupt nicht. Ich halte das für ein Desaster. Ja, man holt es mit einer unglaublichen Umweltverschmutzung aus der Erde raus und dann verbuddelt es man in den Tresor wieder in die Erde.
Mit begrenztem Nutzen dann auch.
Ja, es ist eigentlich ein Unding. Aber Fakt ist, die Amerikaner haben wahnsinnig viel Vertrauen gespielt. Der US-Dollar verliert seine Reputation, US-Treasuries sowieso. Und viele Zentralbanken auf der Welt haben ihre Strategie umgestellt und stärken ihre Goldinvestitionen. Es ist völlig ungebrochen. Also das absolute Gold, das ist jetzt etwas weniger gewesen, 25 als in den letzten Jahren, aber nur weil es halt so teuer ist. Nominal haben sie überhaupt nicht nachgelassen mit den Käufen. Und da sieht man auch sehr schön an der Korrektur jetzt, das ist keine strategische Änderung der Notenbanken auf der Welt. sondern das sind einfach Spekulationen, die schiefgegangen sind. Was man eben daran erkennt, dass es Silber genauso betrifft, obwohl Silber überhaupt keine Rolle spielt für die Notenbanken. Aber auch der Bitcoin so eingebrochen ist, also so alternative Assets.
Also war das dann Zockerei? Ist das der Grund oder wie würdest du das einordnen?
Ja, das war Zockerei. Also zum Beispiel die Rohstoffbörse in den USA, die hat halt die Sicherheiten, die man hinterlegen muss, die Margins, haben sie erhöht und dann bricht es halt ein, weil eben Zocker sich verzockt haben und wenn die dann abstoßen müssen, dann gibt es so eine Welle. Aber da hat man gesehen, diese ganze strategische Neupositionierung von Gold auf Seiten der Notenbanken, die hat sich überhaupt nicht geändert. Ja, und deswegen halten wir es auch mit 3% im Portfolio für nicht zu hoch gewichtet jetzt.
Aber eine systemische Krise siehst du jetzt nicht, weil da natürlich immer viel, es wird natürlich rauf und runter spekuliert, wenn Gold crasht, wenn Silber crasht, wenn Aktien teilweise crashen, wie Software und Co. und dann auch noch der Bitcoin, dann rufen ja viele schon den großen Crash aus, nach dem Motto, oh, jetzt müssen dann an die Aktien drankommen und da ist ganz was Großes im Kommen. Also das siehst du nicht.
Also die Frage ist gut. Und die kann man ausschließen bei Gold, weil eben die großen Käufer, die bilanzieren Gold nicht zum Marktwert. Und insofern ist ihnen egal, wie die Schwankungen sind. Das war ja bei Bitcoin auch lange so. Das war so eine, sage ich mal, eine Fangemeinde. Ich will nicht von einer Religion sprechen oder einer Sekte, aber es war eine Fangemeinde, die hat halt diese Bitcoins gekauft. Okay, aber jetzt haben halt Unternehmen angefangen, als Geschäftsmodell sich zu verschulden und Bitcoin zu kaufen. Und in dem Moment, in dem ich solche Player im Markt habe und die relevant werden, kann es natürlich ganz schnell sein, dass die zu Verkäufen gezwungen werden, weil ihre Sicherheiten nicht mehr ausreichen als Deckung. Und dann gibt es Zwangsverkäufe. Dadurch sinkt der Kurs noch weiter und dann kann eine Dynamik zustande kommen, die halt ins Bodenlose reicht. Das wäre dann sozusagen eine systemische Krise. Aber das sehe ich bei Gold überhaupt nicht. Und auch sonst, das waren halt Zocker, die jetzt da wieder mal aus dem Markt geflogen sind. Ja, die Bereinigung, die braucht es halt ab und zu.
Also dann vielleicht sogar gesund, also jetzt nichts, wo man sich verrückt machen muss.
Nicht, wo man sich verrückt. Und dann kann ich auch immer wieder den Zuschauern nur empfehlen, wer bei einer Blase von Anfang an dabei ist, dem kann die Blase auch egal sein.
Jetzt haben wir schon so viel über den Bitcoin gesprochen, dann frage ich dich jetzt, war's das? Viele rufen ja jetzt schon den Abgesang, den gibt's natürlich schon seit vielen Jahren, aber oder ist es einfach ein Crash und dann irgendwann kommt er wieder?
Ja, also meine Prognose war ja, dass der Bitcoin auf Null fällt und die Prognose, die halte ich nicht mehr für realistisch. Und ich finde, das sieht man auch jetzt wieder, weil also meine Hypothese war, dass wenn die Leute mal sehen, dass diese ganzen Marketing-Stories mit, das ist ein Wertspeicher und so weiter,
digitales
das
Gold.
Ist die überlegene Zahlungsmittel und so, dass diese Marketing-Stories, wenn die Leute merken, dass das alles Humbug ist, dass er dann auf Null fällt. Und inzwischen, glaube ich, hat sich das rumgesprochen, dass in der Bitcoin gar nichts steckt. Alles Geld, was da bezahlt wird für einen Bitcoin, ist weg. Da gibt es keine Gegenseite in der Bilanz. Da wird auch keine Energie gespeichert. Das ist einfach weg. Ja? Also ich habe nur einen fälschungssicheren Beleg, dass ich Geld einbezahlt habe. Mehr habe ich nicht. Aber inzwischen muss ich sagen, die Leute haben das gesehen. Keiner erwartet mehr, dass ein Tesla mit Bitcoin gekauft wird und so weiter und so fort. Und trotzdem, auch bei den jetzigen Turbulenzen, sind Menschen bereit, 60.000 US-Dollar für einen Bitcoin zu zahlen.
Ist immer noch ordentlich.
Nein, das ist natürlich nicht nur ordentlich. Das heißt, der wird uns erstmal erhalten bleiben und dann bleibt er halt sehr volatil. Und wenn man spekulieren will, vielleicht nicht uninteressant. Ja? Also ich halte ja nichts davon, aber jetzt haben wir halt so einen starken Einbruch. Ich glaube, 45% war es das Maximum vom Einbruch. Ja, okay. Aber trotzdem, es gibt immer noch einen Markt. Es gibt immer noch Leute, die jetzt hingehen und 60.000 Dollar auf den Tisch legen für einen Bitcoin. Das ist schon mal eine Ansage. Also es gibt Leute, die das weiter treiben. Ja.
Aber du bist weiterhin lieber bei den Garagen.
Ja, genau.
Noch nach wie vor. Wir kommen gleich zu KI. Eine Frage noch, weil die immer wieder von den Zuschauern kommt, das Thema Japan. Das wird ja gerne gespielt nach dem Motto, die hohen Schulden und jetzt steigen da die Zinsen und vielleicht irgendwann knallt's da. Was auch interessant ist, wenn man sich das mal anschaut, in Japan steigen die Zinsen ja, in den USA fallen sie. Also der Zinsvorsprung der USA fällt. Jetzt würde man ja eigentlich meinen, dann müsste der Dollar gegenüber dem Yen eigentlich verlieren. Aber das tut er nicht. Und da lesen viele raus, Mensch, der Markt, der traut hier den Japanern jetzt nicht mehr, der traut dem Yen nicht mehr. Und bei den Schulden, da knallt's bald. Ist das Ist das ein Risiko, auf das man achten muss, oder ist das mal wieder eine Schlagzeile einfach nur?
Es gibt ja immer wieder Metastudien zur Aussagekraft von Prognosen, und die sind halt nirgendwo so schlecht wie bei Währungen.
Mhm.
Und es konnte Jahrzehnte keiner erklären, warum der Yen so stark ist. Und jetzt natürlich, ich kann rückblickend kann ich immer eine Erklärung liefern, aber die ist halt letztendlich gelogen, weil ex ante kann das eben keiner sagen. Und jetzt, ja, dieser starke Zinsanstieg, gerade bei lange laufenden Anleihen im Yen, ist natürlich schon beachtlich. Also mich freut's, weil es eine Normalisierung ist.
Mhm.
Und der Markt hat diese Normalisierung offensichtlich gut verkraftet, genau wie das Ende der Nullzinsphase eine positive Normalisierung war. Also für jemand, der breit gestreut langfristig investiert, sind so Normalisierungen immer gut. Und ich glaube nicht, dass da noch viel droht in Japan. Außer Volatilität gibt es natürlich immer und Schwankungen. Aber die japanische Wirtschaft funktioniert. Auch den Alterungsprozess kriegen sie gut hin. Sie halten eine hohe Innovationsquote mhm. in den Unternehmen. Gibt es eigentlich nichts am Horizont, was einen da...
Also keine schlaflosen Nächte wegen Japan.
Auf keinen Fall.
Das ist doch schon mal gut. Dann lass uns zum Thema...
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv, bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
KI kommen, das ist ja Wahnsinn, was gerade an der Börse diskutiert wird. Softwareaktien haben letztes Jahr schon verloren, jetzt in den letzten Wochen gab es nochmal richtig auf den Deckel. Also das ist schon faszinierend. Das ist ein größerer Crash bei Softwareaktien als jetzt im Corona-Crash. Das kann man jetzt nicht kleinreden. Da wird gerade gespielt, dass KI das Ganze auf links dreht. Und natürlich, Narrative überschießen an der Börse gerne mal. Aber es wird gerade gespielt, dass Software quasi zum großen Teil platt gemacht wird oder auf jeden Fall einen Kopf kürzer gemacht wird. Jetzt ist ja die Frage, wenn man das mal konsequent weiterdenkt, dann könnte KI ja eigentlich theoretisch alles unter sich begraben. Also wie agiert man da als rationaler Investor noch, wenn jetzt da so eine KI immer stärker wird? Wir wissen ja, die wird immer besser, die übernimmt immer mehr und kann theoretisch irgendwann alles. Dann wird ja irgendwann alles überflüssig. Wir Menschen dann auch, dann sind wir alle arbeitslos, weil es macht ja alles die KI. Wollen wir uns dem Ganzen mal annähern? Klär uns auf, wie schätzt du das Ganze?
Also ich lade dazu ein.
Thema ein.
Ich lade dazu ein, ich meine, alle haben ja irgendwie KI in irgendeiner Form schon privat ausprobiert und alle waren wir überrascht, ja, denke ich, was für Antworten kommen. Zuerst positiv, weil es auch so wahnsinnig hochwertig formuliert ist, und dann negativ, weil wir auch feststellen mussten, dass uns der totale Blödsinn erzählt wird. Also ich lade dazu ein, dass wir heute mal wirklich anschauen, was macht eigentlich so ein Large Language Model, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wo mhm. die Grenzen sind. Und was diese ganzen Fantasien sind, dass das die Welt von links auf rechts dreht, da ist, glaube ich, schon einiges dran. Denn so wie die Digitalisierung Kommunikationsprozesse inflationiert hat, so ist KI schon wahrscheinlich in der Lage, Textproduktion zu inflationieren. Also den Wert von Text an sich sozusagen zu entwerten.
Mhm.
Und ja, der teuerste Text, den es gibt, ist Softwarecode. Und insofern, Software as a Service wäre davon stark betroffen. Überspitzt formuliert, warum sollte ein Großunternehmen, ich sag mal Siemens, warum sollten die noch Microsoft-Lizenzen zahlen, wenn sie einer KI-Software einfach nur die Handbücher geben und sagen, bau mir ein Office-Tool, so wie es da in den Büchern beschrieben ist, dass es das alles kann. Übers Wochenende, ja, warum sollen die noch Lizenzen zahlen? Ist ein bisschen überspitzt formuliert.
Aber glaubst du wirklich, dass sich, sagen wir, wir wären jetzt im Aufsichtsrat oder Vorstand von Siemens und die KI kann das, aber wir wissen halt dann doch nicht, ob sie es wirklich 100%ig kann oder nur zu 99%. Und wir wissen, wenn da nur irgendwas schief geht, dann wird's sehr bedenklich. Also glaubst du wirklich, dass sich gerade Großunternehmen das trauen beim Thema Rechtssicherheit, beim Thema, wie nied- und nagelfest ist das? Weil das Restrisiko ist ja da und dann kann es ja wirklich, dann kann es ja dann in einer Katastrophe enden, oder?
Naja, nein, das war jetzt natürlich auch sehr weit in die Zukunft gesponnen.
Also möglich ist das natürlich, klar.
Aber wir können uns darauf einigen, wenn Textproduktion inflationiert wird, dann auch Softwarecode.
Klar, natürlich.
Und das betrifft da schon viele Geschäftsmodelle, aber es betrifft natürlich auch sozusagen Bildproduktion, zum Beispiel YouTube-Videos. Mhm. Mit was für einem Aufwand produzierst du so ein YouTube-Video? Mit KI kannst du 1000 in der Sekunde produzieren zu jedem Blödsinnsthema.
Aber die erzählen nicht das, was du erzählst, zum Beispiel.
Noch nicht. Also von mir gibt's bis jetzt nur gefälschte Videos von KI. Aber du verstehst, was ich meine. Ne? Insofern ist die ist da die Nervosität schon groß. Ich bin ja gespannt, worauf das hinausläuft. Aber dazu vielleicht am Schluss, wenn wir mal genauer nachgeschaut haben, was macht eigentlich so ein Large Language Model, was ja diese ganze Euphorie ausgelöst hat. Und dann kann sich jeder selber ein Bild machen, was von diesen Marketinggeschichten überhaupt realistisch ist und was nicht und wer jetzt bedroht ist und wer nicht.
Wie gut ist denn aus deiner Sicht jetzt die KI? Weil es ist schon Wahnsinn, wie schnell sich das ändert. Jetzt kennen wir alle ChatGPT, das ist ja mittlerweile fast schon ein bisschen out. Dann kam Gemini jetzt Ende 2025 mit großer Wucht, dann war es das. Jetzt ist Claude gerade Anthropic. Also wer weiß, was es in 2-3 Wochen ist oder in 2-3 Jahren. Wie gut ist denn die KI aus deiner Sicht jetzt wirklich, wenn wir da mal kritisch drauf schauen? Wie schlau ist die KI?
Der Grundfehler ist, dass man gedacht hat, der Turing-Test wäre der richtige Maßstab, um ein KI-Modell zu bewerten. Der Turing-Test, der sagt aus, wenn ich einen Automaten habe und ein Mensch kommuniziert mit dem und der Mensch ist nicht mehr in der Lage festzustellen, dass es ein Automat ist, dann ist es perfekt. Also sozusagen die Differenz zum Menschen, wenn ich die virtuell so verringere, dass kein Unterschied mehr festgestellt wird vom Gesprächspartner. Und dieser Turing-Test war halt ein Irrtum, weil davon hat eigentlich keiner was. Mit Menschen reden, das kann man überall, davon hat keiner was. Natürlich kann ich Chatbots bauen mit sinnlosen Kundenkommunikationen und wenn der Kunde dann sauer ist, dann hat er halt Pech gehabt. Aber was wir eigentlich bräuchten, ist in dieser unglaublichen Komplexität an Daten, die wir haben und der Komplexität an Texten, die es zu interpretieren gilt, so etwas, was so funktioniert wie ein Taschenrechner. Also wo ich eine von mir aus limitierte Fähigkeit habe, aber ich kann mich hundertprozentig darauf verlassen, dass das Ergebnis stimmt. Aber so ein Taschenrechner ist als Goldstandard, kein Mensch muss nachrechnen, was er tut. Und das ist eigentlich das, was wir bräuchten. Wir bräuchten eine KI, die Texte interpretiert und Texte zusammenfassen kann und so weiter. Und von mir aus limitiert auf wenige Gebiete, dafür muss man sich aufs Ergebnis vollständig verlassen können. Und ich glaube, dass da auch die Zukunft liegt. Aber das, was ich jetzt beschrieben habe, ist letztendlich doch etwas ganz anderes als diese Vision eines Alleskönners, wie er jetzt OpenAI und im Marketing propagiert wird eben, mit immer größeren Sprachmodellen, mit immer mehr Softwareleistung, mit immer mehr Energieverbrauch, mit immer mehr Daten. Und ja, genau, das ist, glaube ich, so im Moment die Preisfrage, wo es in welche Richtung es läuft.
Gut, der Taschenrechner, der ist sozusagen unbestechlich, aber reicht's nicht schon, wenn die KI so gut ist wie ein Mensch? Weil, sagen wir, die ersetzt ja dann im Zweifel menschliche Fähigkeiten, zum Beispiel von einem Programmierer, der kann auch einen Fehler machen, oder einen Anwalt oder einen Arzt, der ja leider auch mal nicht richtig liegt. Also reicht's dann nicht, wenn die KI doch einen Ticken schlechter ist?
Nein, weil den Mitarbeiter, wenn er einem zweimal einen Fehler präsentiert hat und so tut, als würde er es genau wissen, den entlässt man. Das Problem ist halt, das habe ich auch selber schon erlebt, also wenn man halbwegs komplexere Fragen stellt zu juristischen Themen zum Beispiel und gibt der Business-Variante von KI auch beliebig lange Zeit nachzudenken und so, man bekommt halt ein Ergebnis, das ist so formuliert wie vom Experten und es sieht wasserdicht aus. Und jetzt weiß man zufällig, dass der ein Abschnitt falsch ist. Weiß man halt zufällig. Und dann sagt man, du, der ist aber falsch. Und dann sagt die KI, jetzt ist das richtige Ergebnis. Und dann kommt was anderes.
Was mache ich damit? Das finde ich auch immer verstörend an der Kommunikation, wenn man dann, also man macht was und man weiß oder sieht, dass es falsch ist, dann sagt man ihm das. Und dann ist es halt irgendwie selbstverständlich, dass es einfach falsch ist. Und dann sagt man, ja klar, ist falsch. Also das finde ich auch immer so, als wäre das halt einfach, falsch, okay, dann mache ich es jetzt richtig. Also das finde ich schon auch immer so, dass man denkt, also für die KI scheint es auch ganz normal zu sein, einfach was Falsches abzuliefern. Das muss ich auch immer sagen, dass ich mir denke, da ist schon Anspruch und Wirklichkeit dann oft noch weit auseinander. Und da sind natürlich oft Bolzen drin. Das ist schon.
Wir schauen uns ja heute in der Blackbox mal an, was wirklich passiert, wenn man ChatGPT was fragt. Und dann sieht man, das Problem ist nicht halluzinieren oder das Problem ist, dass er mal was Falsches sagt, sondern das Problem ist, dass er eigentlich immer was Falsches sagt, das aber manchmal stimmt. Weil er nie wirklich sozusagen logisch argumentiert, sondern immer nur über Wahrscheinlichkeitsräume geht, ja, so semantische Räume, die mit Vektoren hinterlegt werden. Mhm. Ja, und das ist halt, mei, mal stimmt's. Also das ist so eine alte Frage in der Logik. Eine Uhr, die kaputt ist und 4 Uhr anzeigt, zeigt die dann, wenn man zufällig um 4 Uhr draufschaut, schaut die richtige Zeit? Und die Antwort ist nein. Sie zeigt nie die richtige Zeit. Aber gut.
Dann lass uns doch mal, sollen wir reinschauen in die Blackbox?
Ja, schauen wir mal kurz rein. Also was die Zuschauer von dir ja besonders interessiert, ist wohl die Frage, platzt es die große KI-Blase? Und da wäre eben die Antwort, ja, die platzt, aber das ist der Börse wahrscheinlich wurscht. Weil ich habe hier mal eine sehr aktuelle Auswertung von Artificial Intelligence Analysis. Das ist eine Firma in den USA, die macht regelmäßig so Leaderboards, wo sie die Leistungsfähigkeit der großen Large Language Models, also der großen Sprachmodelle, testet. Und schauen wir uns das vielleicht mal kurz an, damit wir wissen, worüber wir eigentlich reden. Es ist relativ aktuell, ist im Januar veröffentlicht worden. Und das kann man jetzt nicht so gut lesen vielleicht, wenn man es auf dem Handy anschaut. Aber die schwarzen Balken, das ist alles OpenAI. Also es sind verschiedene Varianten von ChatGPT. Mhm. Die braunen Balken, also an zweiter Stelle und so, das ist Anthropic mit Claude, verschiedene Modelle. Und das grüne ist Gemini, also Alphabet, Google-Konzern mit verschiedenen Modellen. Und wenn man sich das anschaut, dann ist die ganze Spitzengruppe halt belegt von diesen drei Firmen. Dann kommen erst Chinesen, das ist blau, und Grok, also Tesla. Und wenn man den ersten Europäer sucht, darf man nicht links auf die Spitzengruppe gucken, sondern muss ganz rechts gucken. Der vorletzte, Mistral Large 3, das ist halt sozusagen das, was in Europa noch übrig geblieben ist, nachdem Aleph Alpha das Rennen praktisch aufgegeben hat.
Aber immerhin steht noch was drauf.
Ja, ja, okay. So, jetzt gibt es diese Untersuchungen schon länger und dabei zeigt sich, dass die Spitzengruppe immer enger zusammenrückt. Das heißt, man kann hier nicht sagen, dass schon feststeht, wer dieses Rennen gewinnt. Aber was ich bemerkenswert finde, ist, dass OpenAI, am offensivsten aufgetreten ist. Mit dem Launch von ChatGPT haben sie ja auch einen riesen Marketing-Erfolg gehabt, aber es stagniert letztendlich. Also sie verlieren Marktanteile. Sie haben kein Geschäftsmodell, was ich rechnen würde. Und es gibt auch scheinbar erste Probleme bei der weiteren Finanzierung. Also Nvidia wollte ja erstmal 100 Milliarden investieren, hat das jetzt zurückgezogen. Im Moment sind es noch bei 20 Milliarden. Das sind alles nur Gerüchte, die im Wall Street Journal stehen und so weiter. Nichts Genaues weiß man nicht, aber es scheint nicht mehr so glatt weiterzugehen.
Microsoft wurde ja auch schon abgestraft in den letzten Wochen und Monaten. Also das spielt die Börse ja auch schon.
Ja, und dabei muss man natürlich eins bedenken. Ja, OpenAI plant einen Börsengang dieses Jahr mit einer Bewertung von über 850 Milliarden US-Dollar. Und dann kann man jetzt sagen, okay, und jetzt investiert Nvidia oder Amazon so stark in dieses Unternehmen, dann müssen die ja völlig überzeugt davon sein, aber die ganze Wahrheit ist es auch nicht. Zum Beispiel Nvidia hat im Moment 80% Marge auf seine Chips. Und die investieren ja nicht in Geld, sondern in Chips, oder Amazon investiert in Rechenleistung, die sie zur Verfügung stellt. Amazon ist ja der größte Cloud-Betreiber der Welt. Und das heißt, die investieren dann 20 Milliarden nicht in Geld, sondern sie stellen Rechenleistung zur Verfügung. Mhm. Und da sie eine hohe Marge haben auf dieser Rechenleistung, ist es eigentlich nominal ein überschaubares Risiko, was sie damit eingehen. Aber ich sage es vielleicht hier schon.
Ja, wie wird das enden?
Meine Prognose ist, der Börsengang von OpenAI wird scheitern. Der wird scheitern. Die haben das Rennen vielleicht sogar schon verloren, aber sie sind deutlich im Hintertreffen. Anthropic ist wesentlich effizienter und Gemini ist eine andere Liga. Mhm. Also auch wenn man sich die ganzen Papers anschaut, zum Beispiel in der Forschung, also das Grundlagenpaper Attention is All You Need 2017, ich glaube, es waren 10 Autoren, davon waren 8 Google-Forscher. Und Google hat gesagt, wir verfolgen das nicht weiter, weil diese Large Language Models sind super geeignet zum Übersetzen von Texten, aber dafür ist der Trainingsaufwand zu hoch, das lohnt sich nicht. Und dann hat Sam Altman gesagt, nee, ich kann damit eine allgemeine generative KI bauen. Und ich glaube eben, Google hat A, recht, und B, auch wenn man sich die weitere Forschung ansieht, die Musik spielt bei Google-Forschern. Also was die produzieren, ist sagenhaft. Und dann haben sie noch viel mehr Geld, können Anwendungen sofort integrieren in ihre Systeme.
Und sie können auch ja Geld verdienen, dann YouTube und so weiter. Also sie haben ja quasi auch schon die Endprodukte oder die Endstellen, wo dann Geld verdient wird. Also
selbst beim autonomen Fahren können sie es direkt einbauen.
Klar, ja.
Überraschend ist Claude von Anthropic. Anthropic, das waren ja Mitgründer von OpenAI, die dann im Streit gegangen sind, weil da staunt man immer wieder, was die können, obwohl die relativ wenig, also ein paar hundert Milliarden haben sie auch zur Verfügung. Aber was die bewegen, aber auch da ist einer der großen Investoren Alphabet, also die sind da schon einfach ganz stark im Spiel. Und auch vielleicht interessant, Anthropic plant auch einen Börsengang, aber nur in Anführungsstrichen mit einer Bewertung von 300 Milliarden. Das war zumindest die letzte Zahl noch aus dem vierten Quartal 2025.
Aber deine These ist, die Blase platzt, aber es wird dann nicht schlimm. Aber jetzt mal angenommen, du hast recht mit der These. OpenAI wird eine große Enttäuschung, dann hängt ja Microsoft mit drin. Also würde das dann nicht bei den Gewichtungen, auch in den Indizes, und wir wissen ja, Psychologie ist dann auch wichtig, wird das nicht eine Kettenreaktion auslösen?
Ja, es kann schon mal rumpeln, keine Frage. Ich meine, da freue ich mich natürlich beim Global Portfolio One, aber nee, es kann schon mal rumpeln. Aber es ist nicht die Megakrise, weil KI wird kommen. Ich brauche keine allgemeine KI. Es reicht, wenn ich spezifische Agenten für spezifische Probleme baue, die ich mit viel weniger Energie betreiben kann. Und da ist Anthropic und Alphabet sind da extrem stark schon unterwegs. OpenAI bemüht sich jetzt auch in diese Richtung. Mhm. Aber also dieses KI wird den Verwaltungsapparat, die Textproduktion verändern, so wie die Digitalisierung die Kommunikation verändert hat. Und das werden die Börsen spielen und da werden auch Unternehmen effizienter. Und das ist alles eine ganz tolle Geschichte. Und die ich hier auf dem dünnsten Ast sitzen sehe, wie OpenAI, die sind ja nicht mal börsennotiert. Mhm. Gut, da haben halt Investoren dann Geld verbrannt. Also insofern denke ich mir, selbst wenn es diese generative allgemeine KI nicht gibt, wird es einen großen wirtschaftlichen Einfluss haben und insofern eben die Aussage, ja, das wird platzen, aber es macht nichts.
Es ist also Blase platzt, aber unter dem Strich ist es nicht schlimm und KI siehst du dann ja auch in der Breite als Chance auf jeden Fall oder als
jetzt erlauben wir uns mal in die Blackbox hineinzugucken.
Jetzt bin ich gespannt.
Und ich würde mal vorschlagen, wir machen das jetzt in Form eines Intelligenztests.
Oh, der mit mir?
Ja, mit dir.
Das wird gefährlich.
Also ich fange an hier mit einer jährlichen Bewertung, die Stanford University herausgibt, die Qualität von KI bewertet anhand verschiedener Aufgabenstellungen. Also man sieht hier diese verschiedenen farbigen Linien. Mhm. Da ist zum Beispiel Bildklassifikation, das ist diese sehr früh anfangende dunkelblaue Linie. Da sieht man, dass die sehr schnell schon die gestrichelte Linie überschritten hat. Gestrichelte Linie ist Humanfähigkeit, also sozusagen, was der Mensch kann. Und da sieht man also, Bildklassifikation ist schon seit 2015 besser über KI. Mhm. Und so haben jetzt die anderen Bereiche nachgezogen. Und ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Felder eingehen. Nur ganz rechts, hell lila, das ist das Einzige, wo die KI laut dieser Auswertung noch nicht so gut ist wie der Mensch. Das ist Multimodal Understanding and Reasoning. Also das sind so hochkomplexe, logische, mehrdimensionale Fähigkeiten. Und wir gehen jetzt mal ein Problem an, wo ich das definitiv nicht brauche, wo es also nur um andere Sachen geht, wo laut dieser Untersuchung KI dem Menschen schon haushoch überlegen ist. So, und du stehst jetzt für die Menschheit. Und ich frage dich, bei dem Bild, wie viele Äpfel und wie viele Orangen siehst du?
Nur mal kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5... 6 Äpfel und 4, 7, 11 Orangen sind's.
Okay.
Also 6 zu 11.
6 Äpfel, 11 Orangen, sagst du.
Ich hoffe, das ist jetzt keine Falle.
Ja, natürlich ist es eine Falle. Also, das, was ich jetzt zeige, das ist aus einem Vortrag von Wang Zu Dai, From End to End to Step by Step. Das hat er veröffentlicht an der Nanjing-Universität im September 2025. Aber man kann jetzt probieren, das stimmt immer noch, was er da veröffentlicht hat. Das nur als Hinweis, also wenn man mir das jetzt nicht glaubt, was ich erzähle, man kann, wenn man das googelt, dann kann man diese Präsentation von ihm auch finden. Ich bin über meinen früheren Doktorvater darauf aufmerksam geworden, der den Lehrstuhl für hybride KI in Osnabrück innehat. Also, wenn ich jetzt ChatGPT frage, dann sagt mir ChatGPT, da sind 7 Äpfel und 10 Orangen. Und jetzt ist die große Frage, wie kann es sein, dass ein so hyperintelligentes Gerät mit einem so riesigen Aufwand an Chips und Rechenleistung nicht in der Lage ist, so eine einfache Aufgabe richtig zu lösen. Ja?
Also war richtig, was ich gesagt habe, was offensichtlich ist. Und
es sind 7 Äpfel und 11 Orangen. Und wieso kann ChatGPT das nicht? Und dann schauen wir jetzt einfach mal rein, was macht denn das System? Also der Punkt ist, dass es arbeitet nur über semantische Wahrscheinlichkeiten und nicht über objektbezogene Wahrnehmung. Ja, das ist etwas, was wir Menschen uns gar nicht vorstellen können, weil wir automatisch Objekte gesehen haben. ChatGPT sieht nur grünlich rund mit einer bestimmten Textur und orangefarben rund. Und dann gibt es jetzt Überlappungen mit Licht. Grün kann gelblich wirken, es gibt Schatten. Okay, das heißt, für ChatGPT ist das ein echtes Problem. Und es geht das Problem an, indem es erst so eine Art Farbmarkierung macht und Regionen dann clustert. Und kommt zu dem Ergebnis, 8 Äpfel und 3 Orangen. Jetzt ist...
Ja, okay, ist logisch, weil es gibt quasi... Ja, da gibt es die 3 Orangenbereiche, die quasi...
Das ist nicht logisch, aber auf jeden Fall...
Also logisch, dass es, also wie es jetzt quasi zu dem 3 kommt, dass es halt einfach ein... Ja, es ist halt ein oranger Bereich, was quasi erstmal nur erkannt wird.
Es ist auf jeden Fall so, dass das Modell gut genug trainiert ist, dass es weiß, dass diese Methode wahrscheinlich unterschätzt. Also verwendet es als noch eine zweite Methode, sogenannte Half-Circles. Da wird sozusagen über markante Punkte werden geometrische Objekte zugeordnet, den einzelnen Bildern. Und dann kommt es auf 7 Äpfel und 13 Orangen. Okay, jetzt weiß es, dass es mit diesen Half-Circles oft überschätzt. Und dann gibt es nochmal eine verfeinerte Half-Circle-Variante mit Clusterbildung. Da kommt es dann auf 6 Äpfel und 12 Orangen. Jetzt hat es lauter verschiedene Ergebnisse, das verunsichert das Modell, also macht es nochmal ein Punktesampling und Clustering. Das ist halt so in der IT nochmal so eine Bildinterpretationsvariante. Da kommt es interessanterweise auf 1 Apfel und 12 Orangen. Und es gibt noch eine letzte Methode, die das System anwenden kann. Wasserscheiden, Segregation nennt man das, also Watershed. Da komme ich dann auf 10 Äpfel und 3 Orangen. So, und jetzt hat dieses System gelernt, dass es eben nicht wirklich erkennt, was los ist. Und deswegen hat es gelernt, dass es da eine Annäherung macht über die verschiedenen Ergebnisse. Und das nennt es dann, ich habe gezählt und sagt 7 Äpfel und 10 Orangen. Ja, also was jetzt hier deutlich wird, es ist überraschend, so wahnsinnig intelligent, so viel Rechenleistung, der ist nicht in der Lage, dieses Bild richtig zu interpretieren. Was er macht im Hintergrund, ist eben so eine semantische Wahrscheinlichkeit, die zugeordnet wird. Und es gibt nicht die Objekteinheit Apfel oder so etwas, sondern es gibt eben nur so diese Bildmuster, die zugeordnet werden. Und dann komme ich halt zu einem falschen Ergebnis. Und das ist ein grundsätzliches Problem von diesen Large Language Models. Da kann ich es noch so viel trainieren. Ich würde mal sagen, ein 3-jähriges Kind wäre in der Lage, das richtig zu zählen.
Ich wollte gerade sagen, ist es dann, also es ist natürlich eine Form von Intelligenz, aber wenn es eigentlich schon ein Mensch, der weit weg ist jetzt von seiner vollen geistigen Kapazität, auch schon kann, was ist das dann? Also ist der Begriff Intelligenz gerechtfertigt aus deiner Sicht oder ist das was anderes?
Diese Modelle sind hervorragend für Mustererkennung geeignet und zur Klassifikation. Und das ist mächtiger, als man glaubt. Also zum Beispiel autonomes Fahren und so weiter, dafür reicht Klassifikation von Mustern. Aber es kann halt nicht wirklich objektbezogen denken, es kann nicht logisch denken. Und deswegen, also wir haben nur 2 Möglichkeiten jetzt. Entweder du bist hyperintelligent, weil wir haben ja vorhin gesehen von Stanford, dass die KI intelligenter ist als der durchschnittliche Mensch und du hast es trotzdem besser gelöst.
Ja, das ist wahr.
Entweder du bist
hyperintelligent. Danke für die Steilvorlage.
Und alle Zuschauer hoffentlich auch. Oder da stimmt was nicht. Und ich würde sagen, da stimmt eindeutig was nicht. Und das muss aber auch nicht sein, wie ich am Anfang gesagt habe. Für ganz viele Aufgaben in der Verwaltung und in der Textproduktion brauchst du kein objektbezogenes Denken. Mhm. Diese grundsätzliche Idee von diesem Large Language Model, was die Google-Forscher da entworfen haben, dass ich sozusagen Wörter in ihrer Kontextualisierung in Vektorräume übersetze mit 12.000 und mehr Dimensionen. Jede Dimension beschreibt eine Bedeutungsebene in ihren Ähnlichkeitsbezügen zu anderen Wörtern und nur innerhalb dieser Ähnlichkeitsbezüge übersetze ich dann sozusagen Semantik in Mathematik und dann wieder in Semantik. Damit kann ich unglaublich viel machen. Und deswegen wird es die Welt auch verändern. Aber zum Beispiel beim Text zusammenfassen. Aber man sieht hier auch diese allgemeine KI, die da eben jetzt im Marketing so hochgehängt wird und die diese hunderte Milliarden an Investitionen rechtfertigen würden, die wird mit diesem Modell nicht möglich sein.
Also ich glaube, das wird sehr spannend dann, wer dann Gewinner, Verlierer sein werden. Du hast das, finde ich, heute sehr schön erklärt. Man hat ja diese zwei Begriffe deterministisch und probabilistisch, also dass man eben gerade auch merkt, da wird viel rasiert, weil wo man halt eine Fehlertoleranz hat, wie Texte, ob das ein Chatbot ist, was auch immer, Marketing, nein, da geht's dann vielleicht mal nicht ganz so genau, aber alles, was wirklich Flugsicherung, Chips bauen, Banking, alles, was mit Recht zu tun hat, da ja, ist halt dann die KI vielleicht, wir haben es ja gerade gesehen, wenn man nicht mal solche Bilder zählen kann oder Äpfel und Orangen, dann überlegt man sich halt vielleicht zweimal, ob man der KI das blind anvertraut. Da wird es dann schon dünn, das alles.
Nehmen wir als Beispiel Rechtstexte, also die Interpretation von Recht. Das ist ja zum Beispiel etwas, wo es ganz eindeutig saubere Datenbanken gibt, ohne Werbung zu machen. Zum Beispiel in Deutschland, der CH Beck Verlag hat ja alle Rechtstexte zum Beispiel, hat eine Kooperation mit einem KI-Unternehmen aus Berlin, diese Rechtstexte zu sammeln. Und klar, dann wird auch über Mustererkennung gearbeitet, aber dann wird auch eine Logik implementiert ins System, dass es zum Beispiel eine Hierarchie gibt in diesen Texten. Und dass es eine gewisse Rechtsdogmatik gibt, das muss ich halt hart kodieren. Und dann bekomme ich so spezifische Anwendungsagenten. Und ich glaube, das wird fantastisch, wie uns das weiterhelfen wird. Aber ja, da brauche ich nicht KI-Chips für hunderte Milliarden. Das ist halt eine viel spezifischere Anwendung. Und genauso wird es eine Anwendung geben für Steuerberater und genauso wird es eine Anwendung geben für Compliance in Banken.
Das werden ja dann Gelddruckmaschinen. Also das gut, ist die Frage dann, wie viel Geld wird verdient. Aber wenn man dann mal den Agenten hat, das ist dann natürlich wahrscheinlich nicht so schlecht.
Ja, und dann, ja, aber wer wird dann den besten Agenten haben? Wahrscheinlich der die am wenigsten kontaminierten Daten hat. Und nicht der das größte Rechenzentrum bauen kann und so. Insofern, das Spiel ist noch ganz offen, wer da gewinnt, aber eben meine These ist, und da können wir uns dann zum Jahresende unterhalten, der Börsengang von OpenAI 2026, der wird scheitern.
Sehr schön, Andreas. Aber du bleibst trotzdem entspannt. Es wird rumpeln können, hast du gesagt, aber es ist jetzt nicht der große Crash, den viele ja da kommen sehen, sondern du bist da, ja, ich würde mal sagen, ausgewogen, oder? Also es gibt Chancen, es wird Verlierer geben, aber es gibt Risiken natürlich, Verlierer, aber auch Chancen. Also ja, so wie es halt immer gewesen ist, oder?
Ja, also wenn man breit gestreut investiert ist, dann kann es einem insofern wirklich wenig jetzt betreffen, weil dieses KI wird kommen. Also dafür brauche ich nicht die ganz großen neuen Erfindungen. Ich muss es jetzt nur noch spezifizieren. Und damit werden die verschiedensten Branchen profitieren. Also jenseits von OpenAI, ganz normale klassische Branchen werden davon profitieren. Die können ihren Verwaltungsapparat ziehen.
Banken, Versicherungen oder.
Wer unter Umständen wahnsinnig leidet, sind die Vermieter von Büroimmobilien oder so. Die hatten jetzt erst sozusagen gerade in Deutschland zum Beispiel eben diese Homeoffice-Thematik. Jetzt haben sie die Wirtschaftskrise und wenn jetzt noch KI die Verwaltungsstellen halbiert. Und das ist echt absehbar.
Also. Ist das auch vielleicht noch zwei Fragen ganz kurz dazu? Für einen Immobilienmarkt, wenn wir mal in Deutschland bleiben. Du bist ja jetzt beim Immobilienmarkt skeptisch die letzten Jahre. Es gibt ja das Thema Demografie. Jetzt, wenn sowas noch dazu kommt, jetzt stehen ja schon viel Gewerbeimmobilien frei. Jetzt, nehmen wir mal an, das wird noch mehr. Dann kann daraus ja auch neuer Wohnraum wieder entstehen. Also, was natürlich für die Bevölkerung jetzt nicht so schlecht wäre. Die Immobilienpreise sind ja hoch, die Mieten sind hoch. Also, hat das auch einen Einfluss, glaubst du, langfristig?
Also ich bin ja eigentlich im institutionellen Umfeld unterwegs und in diesen institutionellen Portfolios von Stiftungen etc. und Altersvorsorgeeinrichtungen, da spielen halt Gewerbeimmobilien eine unglaublich dominante Rolle. Mhm. Und das ist hochgradig problematisch. Jetzt, wenn so ein Objekt, wenn Gewerbemietverträge sind ja in der Regel Zeitverträge, sagen wir über 10 Jahre, wenn die auslaufen und es wird nicht neu vermietet, ja gut, dann muss ich abschreiben. Aber die Tatsache, dass ganz viele Unternehmen noch laufende Mietverträge haben mit 1, 2, 3 Jahren Restlaufzeit, mhm. aber wenn man in die Unternehmen reingeht, feststellt, die Hälfte steht leer wegen Homeoffice-Lösung und auch Personalabbau.
Also sie verlängern dann nicht? Oder?
Dann kann man jetzt eigentlich schon absehen, was da passieren wird. Und das haben viele in ihrem Risikomanagement noch überhaupt nicht berücksichtigt, sodass man da wirklich sich Sorgen machen muss.
Aber hat das Potenzial für eine neue, jetzt muss es nicht mehr gleich die Finanzkrise sein, aber das wäre ja schon was Größeres dann.
Ja, aber das betrifft dann ganz spezifische Investitionstypen. Okay. Also den Privatanleger nicht, die Bankbilanzen werden es auch aushalten, die sind auch eher restriktiv schon im Abwerten, aber so Altersvorsorgeeinrichtungen, ich will jetzt gar keine Namen nennen, einige haben ja schon ihre Schieflage offengelegt. Die müssen jetzt echt schauen, dass sie dieses Thema vernünftig in den Griff bekommen. Und Umwandlung in Wohnraum ist natürlich eine Lösung, geht halt nicht immer. Vor allem in den 1A-Lagen habe ich kein Problem mit der Vermietung. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Da, wo man gerne hingeht ins Büro, weil da eine gute Infrastruktur ist, um Mittag zu essen und sonst ist es auch nett, da sind die Mieten auch überhaupt nicht gefallen. Da habe ich auch null Leerstand hier innerhalb des Altstadtrings in München zum Beispiel. Aber in diesen 1B-Lagen, die so ein bisschen außerhalb liegen, wo keiner gerne hingefahren ist, da will auch keiner wohnen. Ja? Und dann Umwandlung von Büro in Wohnen, das darf man sich nicht so trivial vorstellen. Ja? Also da bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt.
Und eine letzte Frage noch. Das ist vielleicht sogar schon eine Einleitung für eine weitere Sendung. Schreibt gerne mal eure Fragen. Und ich glaube, Andreas hat heute wirklich hier sehr, sehr spannende Denkansätze, Denkanstöße geliefert. Es wird ja immer wieder auch dann kritisiert, ja, das KI, ihr feiert das alles ab und toll und eure Produktivitätsgewinne. Aber wenn sehr viele Menschen arbeitslos werden, dann wird das auch in der Wirtschaftskrise enden. Ist ja schön, wenn die KI dann alles kann und die Unternehmen weniger Leute brauchen und weniger Büros. Aber kann das mittelfristig ein Problem werden, dass wir dann eben eine, ja, deutlich weniger Konsumenten haben?
Also bis jetzt war sowas nie ein Problem, weil die Menschen dann halt was anderes gemacht haben. Ich meine, wir haben jetzt noch die Situation, dass die geburtenstarken Jahrgänge, ich zum Beispiel, ja bald in Rente gehen. Also ich nicht, weil es mir riesen Spaß macht. Aber die geburtenstarken Jahrgänge, die stehen im Renteneintrittsalter. Jetzt haben sie sich gefragt, wie sollen das weiterlaufen? Und das Zweite ist, wir haben ja eine unglaubliche Fähigkeit als Mensch, wenn irgendetwas einfacher wird, einfach mehr zu machen. Mhm. Zum Beispiel hat Digitalisierung die Kommunikation ja vereinfacht. Als ich angefangen habe bei der Münchner Rück, gab es noch kein Internet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war so, ne? für Lateinamerika tätig. Wir haben noch gefaxt und Briefe geschickt.
Hat auch funktioniert.
Und telefonieren war unbezahlbar teuer. Ja. Okay, und jetzt haben wir E-Mail. Ist es denn besser geworden? Ja, wir haben halt 100-mal so viel Schriftverkehr als vorher. Mhm. Und vielleicht haben wir dann einfach 100-mal so viel Verwaltungstext.
Ja, vielleicht wird's auch noch ein bisschen komplizierter. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Andreas, herzlichen Dank dir. Das war wieder ein Vergnügen. Ich hoffe für euch auch. Und wenn dir solche Videos und Interviews gefallen, kannst du mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Und wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.